Da war eine christliche Organisation, sie hatten sich Plakate durchs ganze Land gemietet und haben schöne Sprüche draufbringen lassen, wie zum Beispiel: Wir müssen miteinander reden, Gott. Ich habe das hier als Dia-Aufmachung. Genau. Oder: Welches Teil von Du sollst nicht hast du nicht verstanden? Oder: Die Hochzeit war toll, nun lade mich auch in die Ehe ein. Dieses Liebe deinen Nächsten, das meinte ich ernst. Und vielleicht mein Lieblingsspruch: Es gibt mindestens 10 Dinge, die in Stein gemeißelt sind. Oder: Wenn du meinen Namen weiterhin missbrauchst, werde ich den Stau noch länger werden lassen. Oder: Zwing mich nicht, darunter zu kommen. Nun, eigentlich ist das hier das, was wir heute feiern. Heute ist erster Advent. Advent bedeutet Ankunft. Wir feiern, dass Gott hier runtergekommen ist. Aber es ist vielleicht auch so, dass wenn man denkt, also Gott ist gekommen, aber wo ist er? Ich meine, ich denke, wir stellen alle immer wieder mal die Frage, und Gott weiß, dass unsere Welt die Frage immer wieder stellt: Gott, wo bist du? Wenn du gekommen bist, wo bist du? Wo sehen wir dich? Diese Frage finden wir übrigens ständig in der Bibel. Diese Frage ist die Frage, die das Gottesvolk seit jeher bewegt. Gott, wann wirst du dein Volk rechtfertigen? Und wenn ich hier sage rechtfertigen, da werde ich nicht ausgeflippt theologisch, dass ich von der Rechtfertigungslehre, wo man viele Bücher drüber schreiben kann, sondern wenn du zu jemandem sagst: Wie kannst du dein Verhalten rechtfertigen? Weil Gottes Volk hat immer wieder gefragt: Gott, wann wirst du es zeigen, dass wir Recht hatten, dir zu folgen? Das ist die Frage, die Abraham bewegt hat, als er auf ein Nachkommen gewartet hat. Er hatte seine Heimat verlassen, ist in ein fremdes Land gegangen, weil Gott ihm gesagt hat: Ich werde dir Nachkommen geben. Und jahrelang fragt Abraham: Okay, wo bleibt's? Gott, wo bist du? Wann wirst du zeigen, dass ich Recht hatte, dir zu folgen? Das Volk Israel, vielfach, aber besonders als sie im Exil lebten. Gott, wo bist du? Wann wirst du bestätigen, dass wir Recht hatten, dir nachzufolgen? Und wenn man ganz zum Ende der Bibel geht, findet man in Offenbarung 6 eine Stelle, wo Johannes eine Vision hatte, und er hatte gesehen, wie die Märtyrer, die Menschen, die ihr Leben gelassen haben für ihre Nachfolge von Jesus Christus, dass sie unter einem Altar waren und sie haben gefragt: Herr, wie lange noch? Es ist immer und immer wieder die Frage, die wir auch immer wieder stellen: Gott, wo bist du? Im Alten Testament waren es ganz viele Propheten, die gekommen sind, die sehr viel erzählt haben. Einiges ist eigentlich das, was uns schriftlich überliefert ist, ist scheinbar nur ein Bruchteil von all dem, was die Propheten gebracht haben. Die waren nicht alle schriftliche Propheten. Viele haben einfach nur gepredigt. Aber immer wieder haben sie das Volk darauf hinweisen wollen: Das ist Gottes Wille für euch. Und die haben immer wieder bestimmte Themen betont: die Gerechtigkeit, die Nachfolge oder etwas davon. Aber die hatten verschiedenste Themen. Aber dann wird es uns gesagt, und gerade in unserem Text für heute, dass er Jesus gesandt hat, der nicht einfach einen Teil von der Botschaft gebracht hat, der nicht mal nur die Botschaft gebracht hat, sondern der Gott selber war, der zu uns gekommen ist. Ich lese heute aus dem Hebräerbrief, Kapitel 1, die ersten 4 Verse, die wir dort finden. Die sind eigentlich ein wunderschönes Loblied auf Jesus Christus. Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeiten, das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt. Wow, das ist ein gewaltiger Text. Das ist Wahnsinn, wie Jesus uns da in wenigen Versen so richtig herrlich dargestellt wird, wie er ist, der Abglanz seiner Herrlichkeit. Und man müsste vielleicht dann denken, wenn man diesen Text gelesen hat, ist alles geklärt, ist doch alles da. Es heißt in diesem Text deutlich, dass Jesus alles ist, was wir brauchen. Aber dennoch fragen wir immer wieder, Gott, wo bist du? Irgendwie scheint diese Frage trotzdem noch hochaktuell zu sein. Gott, warum beendest du den Krieg in Syrien nicht? Gott, warum lässt du ISIS so viele Menschen grausam töten? Gott, warum ist meine Mutter krank geworden? Gott, warum ist mein Bruder gestorben? Gott, warum will meine Ehe nicht gelingen? Auch als Menschen, die an Gott glauben. Und ich gehe stark davon aus, dass die meisten Menschen hier in diese Kategorie fallen, dass wir an Gott glauben, dass wir an Jesus Christus glauben. Übrigens, wenn du in diese Kategorie gehörst, herzlich willkommen. Ich bin sehr froh und glücklich, dass du da bist. Weil ich will mit aller Deutlichkeit sagen, auch wenn wir vielleicht seit Jahrzehnten auf diesem Weg mit Gott gewesen sind, dennoch sind wir alle Suchende. Wir suchen alle, diesem Gott näher zu kommen, besser zu verstehen, was er in unserem Leben machen will, wie er unser Leben verändern möchte. Also gibt es keine Voraussetzung, dass du schon alles glauben musst oder gar irgendwas glauben musst, um hierher zu kommen. Herzlich willkommen. Auch für Menschen, die an Gott glauben und ihm folgen wollen, könnte man immer wieder den Eindruck bekommen, dass wir irgendwie nicht über Gott verfügen können. Vielleicht ist das, weil das der Fall ist, dass wir nicht über Gott verfügen können. Lass mich ein Beispiel nehmen von unserer heutigen Zeit. Hast du dich je gewundert, dass Politiker so manches machen, womit du nicht einverstanden bist? Vielleicht hast du sogar schon mal an einen Bundestagabgeordneten einen Brief geschrieben und hast gesagt, ich unterstütze diese Maßnahme. Ich finde, das wäre wirklich gut für unser Land. Oder vielleicht hast du gesagt, ich bin gegen diese Maßnahme. Und du hast deine Meinung deutlich kundgetan. Die haben das bekommen. Du hast vielleicht sogar ein Antwortschreiben darauf bekommen. Aber irgendwann stellst du fest, dass sie es doch nicht so gemacht haben, wie du das wolltest? Nun, ehrlich mal, wer hier, wenn man eine solche Erfahrung macht, man schreibt an den Bundestagsabgeordneten und sagt, so und so, wäre das wirklich das Richtige, das wäre gut für unser Land? Du erfährst dann, dass selbst dieser Bundestagsabgeordnete hat anders abgestimmt. Hände hoch, wer auf die Idee käme zu sagen, dann glaube ich nicht mehr an den. Der existiert nicht mehr. Ja, eigentlich ein lächerlicher Gedanke. Wer sagt zu dem, ja, wenn du nicht so abstimmst, wie ich das will, dann existierst du nicht mehr. Aber wie oft machen wir das mit Gott? Na, Gott hat mein Gebet nicht gehört, der hat nicht das gemacht, worum ich ihn gebeten habe, daher kann es ihn nicht geben. Na, das ist aber eine Logik. Hilfe. Die Tatsache ist, Gott ist nicht von uns abhängig. Gott ist nicht auf uns angewiesen. Wir haben kein Verfügungsrecht über ihn. Wir erleben es immer wieder, dass nicht mal die Menschen, nicht mal die Politiker oder unsere Kinder oder unsere Eltern oder wer auch immer das macht, was wir wollen. Und dann denken wir, dass Gott immer zu jeder Zeit nach unserer Pfeife zu tanzen hat. Irgendwo geht das nicht auf. Und wir müssen erkennen, und das ist gerade worum es geht in diesem Text, dass Gott alle Macht hat. Und das ist nicht einfach irgendein schöner Spruch, was da rausgeworfen wird, dass wir irgendwelche Lieder dichten können oder dass wir uns irgendwelche Gebete formulieren können, dass wir irgendwelche Titel für ihn haben. Es ist Fakt, es ist Tatsache. Aber das muss auch unser Denken prägen, das muss unser Handeln prägen. Und nicht nur für Theologen, nicht nur für Pastoren, sondern weil Gott alle Macht hat, ist es für uns alle wichtig, auf ihn zu hören und auch mal unsere eigene Stelle besser zu erkennen. Immer wieder auch wir als Christen denken, dass Gott die Dinge so zu regeln hat, dass es uns passt. Aber diese sind wirklich ernst gemeinte Fragen jetzt. Was bedeutet das? Was bedeutet das für dein Leben, wenn Gott nicht in der Pflicht steht, die Dinge so zu regeln, wie es mir gefällt? Was ist, wenn er alle Macht hat, ob ich mit seinem Handeln einverstanden bin oder nicht? Was ist, wenn er mir und dir einfach sagt, du kannst mir vertrauen, auch wenn du mich nicht verstehst? Fällt mir leider erst jetzt ein, ich hätte diese Fragen eigentlich auf Papierblätter ausdrucken und an allen aushändigen sollen, weil ich denke, diese Fragen sind so wichtig. Weil wenn wir sehen, wie mächtig er ist, wie souverän er ist, dann muss das eine Auswirkung auf unser Denken haben. Lass mich es ganz klar sagen. Mein Ziel mit dieser Predigt ist es, dein Gottesbild zu verändern. Wir Menschen versuchen, Gott immer wieder nach unserem Abbild zu erschaffen, als hätten wir diese Macht und diese Autorität über ihn. Das ist das, was wir tun. Wir erschaffen ein Götze, wenn wir sagen, Gott hat so zu handeln, wie ich das will. Und wenn er es nicht tut, ist er ungerecht. Wenn er es nicht tut, liegt er falsch. Da erschaffen wir ihn nach unserem Abbild. Und das ist ein Götze. Davor wird in der Bibel vielfach gewarnt. Wir müssen unser Gottesbild verändern lassen. Hören wir nochmal, was unser Text über Jesus zu sagen hat. Ich möchte die Verse 3 und 4 nochmal lesen. Das sind einfach die nächste Folien dann. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Also das redet von Jesus, er ist der Abglanz von Gott. Gott, nicht irgendein Gott, nicht irgendein philosophischer Gedanke, was irgendwo da in den Wolken rumschwebt. Wir reden von Jahwe, der Gott Israels, der sich seinem Volk geoffenbart hat und der uns seinen Sohn gesandt hat. Also er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Ja, wow, das ist ein Halbsatz, der es in sich hat. Wo es hier heißt, er trägt das All. Das Wort, da ist nicht das Wort fürs Universum, sondern es ist wirklich das Wort für alles. Er trägt alles. Und wie trägt er das? Durch das Schweiß seines Angesichts, durch seine starke Schultern, wie Atlas von der griechischen Mythologie, der die Welt auf seine Schultern trägt. Nee, es ist für ihn gar nicht so anstrengend. Durch sein Wort. Er spricht und es ist so. In der Bibel heißt es, in Gott ist keine Falschheit. Hast du dir je überlegt, wieso Wieso ist es, dass in Gott keine Falschheit ist? Ist nicht nur, weil er ein ehrlicher Mensch ist, das wäre es ja schon, ne? Ehrlicher Mensch. Sein machtvolles Wort. Wenn er es sagt, ist es so. Wird es so, auch wenn es vorher nicht so gewesen ist. Das ist das, wovon wir reden, mit Allmacht. Sein machtvolles Wort ist schöpferisch. Auch wenn es vorher nicht so gewesen ist, dann wird es so. Und er trägt alles durch sein Wort. Von so einer Macht reden wir. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, ihren Namen überragt. Engel hat man manchmal gern. Schöne, leuchtende, gefiederte Wesen, die sich gut an einem Weihnachtsbaum machen lassen oder auf einer Grußkarte oder sowas. Und es gibt viele Leute, die fahren total auf Engel ab. Das ist also Engel, die finden sie toll. Aber wenn du mit ihnen mit Gott anfängst, weißt du, ich weiß nicht so genau. Dieser Vers sagt ganz deutlich, Engel, alles schön gut, aber sein Name ist so viel höher als ihren Namen und seine Macht ist unendlich viel höher als ihre Macht. Also die Engel können mit ihm auch nicht mithalten. Wir haben auch keine Macht über ihn und er ist nicht verpflichtet, auf uns zu hören. Wieder will ich ein Beispiel von unserer Zeit, etwas, was uns sicherlich alle, also ich denke, uns alle einleuchten wird. Es kann keiner von uns einfach nach Berlin fahren, ins Bundeskanzleramt marschieren, zu Angela Merkels Bürotür gehen, da anklopfen und sagen, mach auf, ich habe was mit dir zu besprechen. Ja, Angie, du musst mir die Steuern mal senken. Das ist einfach zu viel geworden, die müssen runter. Hä? Ja, klar, ne? Ja, schon der Gedanke daran ist eigentlich ziemlich bescheuert. Wir können nicht mal zur Bundeskanzlerin gehen und sagen, dass sie uns die Steuern senken soll und wir denken, dass wir Gott diktieren können, was er zu tun und zu lassen hat. Na hallo, wie soll das denn aufgehen? Und dann auch noch denken wir, dass die Angela Merkel da steht und sagt, jawohl, das machen wir sofort, ne? Nicht mal sie macht das. Und wir reden hier von dem Schöpfer des Universums, der das alles durch sein Wort erschaffen hat. Nein, es ist wirklich wichtig, dass wir unser Gottesbild verändern lassen. Und ja, vielleicht sollte ich auch ein bisschen klären, wenn ich von Gottesbild rede, meine ich nicht, dass du einem Kind ein Blatt Papier gibst und sagst, zeichne mir ein Bild, wie du denkst, dass Gott aussieht. Ich finde das sowieso keine besonders gute Übung zu machen, aber wir haben vielleicht manchmal unsere Vorstellung von einem alten Mann mit einem langen weißen Bart oder vielleicht irgendein strahlendes Licht. Nein, ich rede nicht von dem, was man auf einem Papier malen kann oder sowas. Mit Gottes Bild meine ich, wie wir seine Person vorstellen. Zum Beispiel, von mir, ihr habt ein bestimmtes Bild. Ja, Karl, das ist der Typ mit der Glatze und dem Bart. Ja, ist so. Ist okay. Jemand, der mich überhaupt nicht kennt, wenn er ein Foto von mir sieht, sagt, okay, da ist ein Typ mit einem Glatz und einem Bart, aber er weiß nichts weiteres über mich. Ihr, die mich ein bisschen besser kennengelernt habt, wenn ihr ein Foto von mir seht, verbindet ihr irgendetwas damit. Das weiß ich nicht, kann ein Schrecken sein, also der Typ, ne? Oder es kann sein, oh ja, okay, das ist unser Pastor, schön. Kann Verschiedenes sein, was wir damit verbinden, aber was verbinden wir damit, wenn wir an Gott denken? Und zu häufig haben wir ein viel zu kleines Bild. Unser Gottesbild, naja, zu häufig, immer, weil wir nie in der Lage sein werden, Gott wirklich zu begreifen. Und das macht es schwer für uns. Ich meine, das ist mir klar, dass das eine zusätzliche Herausforderung ist, dass wir nie wirklich ankommen werden in diesem Leben. Das wird nicht, das ist für uns nicht erreichbar. Aber wir müssen uns dessen bewusst machen, dass Gott so viel größer, so viel mehr ist, als alles, was ich mir vorstellen kann. Und erst dann werden wir anfangen zu erkennen, welche Macht er hat, welche Autorität er hat. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir da ein Stück weiter kommen. Und Gott, ja, er hat sich uns geoffenbart. Nicht durch den Fernseher, nicht durch das Radio, sondern dadurch, dass er selber zu uns gekommen ist. Ich lese nochmal die Verse 1 und 2 von unserem Text. Viele Male und auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen durch die Propheten. In dieser Endzeit aber hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des All eingesetzt und durch den er auch die Welt erschaffen hat. Gott selber ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Was hat er gesagt? Ich habe nur ein paar von seinen Worten ausgesucht an dieser Stelle, aber ich kann sie wirklich empfehlen, das zur regelmäßigen Lektüre die Bibel in die Hand zu nehmen, gerade das Neue Testament, gerade die Evangelien zu lesen, wo wir von Jesu Worte hören. In Matthäus Kapitel 11 finden wir die Worte: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ist das nicht, was wir alle suchen? Ruhe für die Seele. Im Johannes 6 finden wir, dass Jesus sagt: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Und in Matthäus 28, in dem letzten Vers, finden wir die Worte Jesu: Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ich habe vorhin gesagt, es ist mein erklärtes Ziel, unser Gottesbild zu verändern. Das gilt übrigens auch für mich. Es ist mir wichtig, dass wir verstehen, dass Gott souverän ist. Er schuldet mir keine Antworten. Er schuldet mir keine Heilung. Er schuldet mir kein Geld. Er schuldet mir rein gar nichts. Er schuldet mir nichts. Aber welch Wunder, obwohl er mir gar nichts schuldet, beschenkt er mich trotzdem immer wieder. Er ist es, der mir Vergebung anbietet, obwohl ich kein Anrecht darauf hätte. Er ist es, der mich einlädt, mit ihm zu leben, trotz all meiner Fehler. Er ist es, der zu mir kommt, der zu dir kommt. Und genau das feiern wir in dieser Adventszeit. Der König kommt zu uns. Übrigens, ich wünsche alle ein gesegnetes und gesundes neues Jahr. Heute ist der erste Tag des neuen Jahres. Ja, ich habe meinen Kalender nicht irgendwie falsch umgeblättert, sondern mit dem ersten Advent beginnt ein neues Kirchenjahr. Das Kirchenkalender fängt mit dem ersten Advent an. Wir feiern, dass der König zu uns kommt mit einem Neubeginn, weil das ist genau das, was dieser König uns gibt. Er sagt: Obwohl du vieles falsch gemacht hast, obwohl du ein völlig falsches Bild von mir hast, obwohl es viele Schlechtes gibt, trotzdem liebe ich dich so sehr, dass ich zu dir komme und möchte das Leben mit dir leben. Ich möchte das Leben mit dir gestalten. Er schenkt uns einen Neubeginn. Und diesem König dem kann ich vertrauen. Ein Wort der Vorsicht hier. Vertrauen und Verstehen dürfen wir nicht verwechseln. Diesem König kann ich vertrauen, auch wenn ich ihn gar nicht verstehen kann. Wir dürfen auch Vertrauen und Gefallen nicht verwechseln. Vieles wird mir nicht gefallen. Aber das sind meist auch die Dinge, die ich nicht verstehen kann. Trotzdem, ich kann ihm vertrauen. Und Vertrauen liegt im Herzen des Evangeliums. Ohne Vertrauen gibt es keine Beziehung. Ja, das habe ich auch so abgekürzt. Ohne Vertrauen gibt es keine Beziehung zu Gott, das ist richtig. Aber ohne Vertrauen gibt es überhaupt keine Beziehung. Wenn Leute sich nicht vertrauen, dann was ist das für eine Beziehung? Das ist eigentlich gar keine Beziehung. Die sind immer nur vorsichtig umeinander. Die können sich nie entspannen. Wir haben manchmal das Bild von Gott, dass er immer mehr von uns fordert, dass er immer mehr von uns will, dass wir mehr machen müssen, um gerecht zu werden. Das ist auch ein falsches Gottesbild. Gott weiß, dass ich es nicht schaffe. Deswegen ist er zu mir gekommen, weil er ganz genau weiß, dass ich nicht schaffe, in den Himmel zu steigen. Er hat die Strafe für meine Schuld getragen, weil er weiß, dass ich nicht in der Lage dazu bin. Ich kann, ja, ich muss ihm vertrauen. Und es sind so viele Stellen, auch in meinem Leben, Pastor sein schützt überhaupt nicht davor, wo ich sage, ich will wissen, was kommt, ich will wissen, wie das sein wird. Ich will wissen, dass es alles geregelt ist. Und er sagt, beruhige dich, vertrau mir. Der König kommt.